Eine Situation auf einem Pausenhof. Ein Kind kommt aufgeregt zu seinen Freunden und sagt: Leute, ich habe gestern zum Geburtstag 50 Euro bekommen. Da werden die Augen groß. Was? Nein, das hast du bestimmt nicht. Du lügst, du hast doch bestimmt nur 20 bekommen. Nein, das stimmt wirklich. Ich habe wirklich 50 Euro bekommen. Nee, also du lügst. Also wenn du sie mir nicht zeigst, dann hast du sie bestimmt nicht bekommen. Und Kinder sind ja oft so manchmal, ne, dass sie sagen, zeig her, sonst glaube ich es dir nicht. Oder ich weiß ein Geheimnis. Ja, sag's Geheimnis. Nee, sag ich nicht. Ah, dann weißt du es nicht. Also Kinder sind ganz oft so, dass sie irgendwie einen Beweis wollen. Und jetzt das Geburtstagskind hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt es, nee, wir sind doch Freunde, wenn ich das euch sag, dann müsst ihr mir das glauben, weil ich bin ja jetzt nicht so eine Labertasche, sondern ich stehe schon zu meinem Wort. Oder er schaut sie ihm tief in die Augen und sagt, schaut mal hier, hier sind die 50 Euro. Und dann wissen alle, stimmt, der hat ja wirklich die 50 Euro zum Geburtstag bekommen. Also diese zwei Möglichkeiten hat der Junge, dass er entweder auf den Glauben, auf das Vertrauen der Freunde hofft oder setzt und sagt, ja, glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, aber ich hab sie. Oder er muss halt eben den Beweis bringen. Also unter Kindern ist es irgendwie echt so ein Ding, dass man sich da beweisen muss. Und im heutigen Bibeltext geht's eben auch darum, dass Menschen einen Beweis fordern und sagen, ah, das glaube ich nicht, zeig doch mal her. Und das werden wir lesen, es geht in der Predigtreihe im Johannesevangelium weiter. Johannesevangelium Kapitel 7. Davor, wer sich noch erinnern kann, das war schon ein bisschen länger her, im Kapitel 6, da war das dann mit der Brotvermehrung und dem Gespräch daraufhin mit dem Bekenntnis von Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und dann hat noch Jesus angekündigt, dass er verraten worden ist. Und jetzt sieht es sehr nahtlos aus, aber da sind so 5 bis 7 Monate Zeit vergangen. Also wir haben jetzt hier einen Zeitsprung drin und jetzt geht es eben weiter im Kapitel 7. Da heißt es, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Also soweit erstmal der Text, der erste Teil vom Text. Genau, was war jetzt hier also los? Nachdem Jesus quasi diese Brotvermehrung getan hat, ist er noch ein wenig umhergezogen und hat eben gepredigt, wahrscheinlich Wunder getan. Und er hat es aber nicht in Judäa getan, weil da suchen ihn die Juden zu töten. Also man merkt, es wird irgendwie brenzlig für Jesus. Davor sind noch alle ihm nachgelaufen, oh, wir wollen Brot haben und so weiter. Dann sagt Jesus, einer wird mich aber verraten. Und jetzt sieht man eben, dass wirklich es gefährlich ist, sich in manchen Regionen aufzuhalten. Also man sieht, die Lage, die spitzt sich wirklich zu. Jetzt die Frage, hatte jetzt Jesus Angst gehabt und wollte deswegen nicht dahin gehen? Naja, ich glaube, aus menschlicher Sicht, er war auch ein Mensch, natürlich hatte er Angst gehabt. Aber wenn man sich die Passionsgeschichte anschaut, die Geschichte, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, da sieht man, er hatte zwar Angst, aber es war ihm wichtig, den Willen des Vaters zu tun. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass hier Angst der primäre Punkt war, dass die Leute sagen, dass er sagt, ah, da gehe ich lieber nicht hin, da habe ich Angst davor, sondern seine Zeit war einfach noch nicht gekommen. Es geht weiter. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Ja, das Laubhüttenfest, das war eine Art Erntedankfest. Also zu dieser Jahreszeit, wie wir sie jetzt haben. Dieses Jahr 2024 wurde es letzte Woche von den Juden gefeiert. Also finde ich sehr passend den Text heute, weil es einfach sehr ähnliche Situation war. In Mose steht drin, da wo das Laubhüttenfest eingeführt wird oder angeordnet wird, so sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israel in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Also Gott hatte das angeordnet, dass man eben zu dieser Zeit im Jahr, die Monate sind ein bisschen anders bei den Juden, aber eben zu dieser Erntedankzeit sollten sie in Laubhütten wohnen, weil sie eben auch früher provisorische Wohnungen eben hatten. Und das war für die Juden eins der wichtigsten Feste. Also das war wirklich ein Fest, wo wirklich alle Leute nach Jerusalem auch geströmt sind. Da war wirklich was los. Es war eine feierliche, eine freudige Festtagswoche. Das ganze Land hat sich da irgendwie versammelt und es war ein Riesending. Und da sind dann die Halbbrüder von Jesus, die Kinder von Maria und Josef. Also seine Brüder, wir lesen in der Bibel von 4 Stück. In Matthäus 13 steht zum Beispiel, dass die Leute über Jesus sagen, ist nicht dieser der Sohn des Zimmermanns, heißen nicht seine Mutter Maria und Josef und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas. Also hier wird davon geredet, dass quasi Jesus auch noch quasi Halbbrüder hatte, die normalen leiblichen Kinder von Maria und Josef. Und das sind eben diese 4 Stück aufgezählt, Jakobus, Joses, Simon und Judas. Und die sagen, Mensch, zu dem Fest, da musst du auch hingehen. Da ist der Puls der Zeit, das blühende Leben, da ist was los. Und wer berühmt werden will, der muss da hingehen. Naja, ich meine, aus marketingstrategischer Sicht haben sie auch recht. Also wenn da die Post abgeht, wenn da alle Leute sind, dann wäre es ja nur logisch, dass Jesus dann auch zu diesem Fest geht, seine Wunder tun und dass alle merken, ja, er ist der Messias. Also klar, wenn Jesus bekannt werden will, muss er sich öffentlich zeigen. Ist ja auch logisch, wenn man ein gutes Produkt verkaufen will, dann macht man Werbung dafür und stellt es nicht in den Keller und wartet, bis es Leute kaufen. Also die Brüder sind hier eigentlich ganz logisch, dass sie sagen, du musst dahin. Aber was steckt denn hinter ihrer Aufforderung? Also was sie genau damit bezwecken wollen, bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß, was sie nicht wollten. Und zwar haben sie das nicht gesagt, weil sie schon so fest an Jesus geglaubt haben und gesagt haben, oh, wir wissen es ja schon, aber die anderen müssen es auch erfahren. Im Text steht, dass sie selber nicht mal an Jesus gläubig waren. Das heißt, es scheint mir hier auf der einen Seite vielleicht irgendwie provozierend zu sein. Vielleicht machen sie sich etwas lustig und sagen, ah, wenn du doch solche großen Worte schwingst, dann lass doch mal Taten sehen. Vielleicht wollten sie selber auch zu einem berühmten Wundertäter gehören und dann, dass sie in der Arbeit jedem erzählen können, ah, der Jesus, das ist mein Bruder. Vielleicht, da würde man ihn jetzt Böswilligkeit unterstellen, wollten sie vielleicht, dass ihm was zustößt, weil sie neidisch sind und sie denken, ah, dann ist das Problem gelöst. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht wollten sie sich auch selbst einfach von der Echtheit überzeugen. Was auch sein kann, ist, dass sie eine Revolution gegen die Römer haben wollten. Wenn der Messias öffentlich auftritt, dann würde eine Revolution höchstwahrscheinlich losbrechen, weil die Juden dann gesagt haben, jetzt ist der Messias, unser König da, jetzt lösen wir uns von den Römern. Also vielleicht war auch das die Motivation der Brüder, dass sie gesagt haben, eigentlich glauben wir zwar nicht, dass der Messias ist, aber wir brauchen halt eine Leitfigur, die vorne rangeht und hier die Revolution startet. So oder so, ihre Absichten waren keine guten. Jesus lässt sich aber davon nicht beeindrucken. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht da. Wartet noch ab. Genau, da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Das ist irgendwie ein interessanter Vers. Ich gehe mal auf den ersten Teil ein, meine Zeit ist noch nicht da. Das ist irgendwie eine interessante Sache, dass Jesus hier nicht einfach sagt, ich bin Jesus, ich mache jetzt, was ich will, sondern er achtet auf den Willen des Vaters. Er hält den Zeitplan ein. Er schaut, was ist jetzt dran, was ist gut und was ist wichtig und was ist jetzt wirklich auch Gottes Plan an der Sache. Das finde ich auch eine gute Anwendung für uns. Frage nach Gottes Zeitplan. Ja, ich denke, in der Praxis ist es oft schwierig, weil man betet irgendwie, ah, Gott, ist es jetzt dran oder nicht? Und manchmal hat man das Gefühl, es kommt irgendwie keine Antwort. Oder immer wieder ist es so, man sagt, ah, Gott, zeig mir doch, was jetzt dran ist. Und man weiß irgendwie nicht genau, was ist jetzt wirklich dran. Ich denke, wir Menschen haben ganz viel Freiheiten. Wir haben einen Verstand, wir haben die Bibel, wir haben den Heiligen Geist. Und ich denke, wir Menschen haben oft Freiheiten, aber dennoch ist es gut, wenn wir mit Gott unsere Pläne besprechen. Dass wir sagen, Herr, du siehst, wir wollen nächstes Jahr nach Kroatien in Urlaub fahren. Oder wir sind gerade müde und würden eigentlich gerne ein Wellnesswochenende machen. Herr, ist es dran für uns? Und vielleicht kommt keine Antwort. Dann lässt Gott dir die Freiheit. Aber vielleicht zeigt Gott dir auch, was vielleicht anders dran wäre. Oder er bestätigt dich. So oder so gibt es Gott die Ehre, wenn wir nach seinem Zeitplan schauen. Ich habe einen Freund, der aus Brake jemand, der zu mir immer sagt, oh Michi, ich würde so gerne in den vollzeitlichen Gemeindedienst gehen, aber Gott hat mich an einen anderen Platz gestellt. Und das finde ich so stark, weil es würde so christlich klingen, zu sagen, ja, ich werde jetzt hier Pastor irgendwo oder Jugendreferent oder so. Das klingt von außen so christlich, aber für ihn wäre es ungehorsam, weil er sagt, nee, Gott hat ihm eine andere Aufgabe ans Herz gelegt. Und das finde ich irgendwie eine gute Einstellung für uns, dass wir nach Gottes Zeitplan fragen. Jesus hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht da. Aber dann dreht er irgendwie den Spieß um und sagt, aber eure Zeit, die ist immer bereit. Ist jetzt die Frage, okay, was meint jetzt Jesus damit? Also als ich das so gelesen habe und mir darüber Gedanken gemacht habe, da dachte ich mir, okay, vielleicht, weil im Vers davor steht, dass sie nicht gläubig waren, vielleicht ist jetzt ihre Zeit, um gläubig zu werden. Weil um gläubig zu werden an Jesus, braucht man keine extra Einladung oder kein extra grünes Licht, kein göttliches grünes Licht, was sagt, so jetzt kannst du es machen, sondern die Zeit, an den Herrn gläubig zu werden, Jesus als den Retter anzunehmen, ist immer da. Also das scheint mir schon logisch zu sein, weil es eben davor ums Gläubigsein geht, dass er sagt, ihr seid jetzt dran, der Ball liegt bei euch, ihr seid jetzt dran zu entscheiden, was ihr tut. In den Kommentaren, die ich gelesen habe, war oft die Auslegung, dass sie sagen, okay, Jesus tut den Willen des Vaters, er achtet auf seinen Zeitplan, die Brüder wollen nicht auf den Willen des Vaters schauen, das heißt, sie gehen nach ihrem eigenen Zeitplan und da sie sowieso nach ihrem eigenen Zeitplan gehen, ist ihre Zeit immer da, weil sie sowieso machen, was sie wollen. Also das wäre so die andere Auslegung. So oder so sagt dann Jesus, eure Zeit ist immer bereit, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Also Jesus geht hier noch weiter und spricht davon, dass die Welt ihn hasst, aber nicht sie. Warum? Weil die Brüder genau eigentlich so leben, wie es alle anderen tun, wie es die Gesellschaft vormacht. Jesus zeigt den Leuten auf, dass sie Sünder sind und umkehren müssen, aber die Brüder machen einfach mit. Also mit der Welt ist jetzt nicht unbedingt die Erde und die Pflanzen gemeint, sondern das System dieser Welt. Unsere Gesellschaft, die Kultur, die Kunst, die Bildung, Religion, Schulbildung, dieses ganze System, was wir Menschen uns aufgebaut haben. Und da sagt Jesus nämlich, ja, ihr gehört da dazu, aber ihn hassen sie, weil er eben aufzeigt, dass es ein sündiges System ist, dass das System ohne Gott läuft. Jesus schickt sie dann los und sagt, geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Also Jesus sagt, geht ihr los? Und er sagt, ja, seine Zeit ist noch nicht da. Er sagt nicht, dass er gar nicht geht, weil wir lesen gleich, wie es dann weitergeht. Er geht dann nämlich sehr wohl zum Fest, aber zu dem Zeitpunkt war eben seine Zeit noch nicht da. Ja, was können wir uns aus dem Abschnitt mitnehmen? Zum einen ist es eine Ermutigung für alle, die Gegenwind von ihrer Familie und von ihren Freunden bekommen. Wenn man sich vorstellt, dass die eigenen Brüder von Jesus nicht an ihn geglaubt haben, das finde ich schon krass. Und für mich ermutigt es, wenn man irgendwie auf Unglauben stoßt und vielleicht sogar in der eigenen Familie und Verwandtschaft, dass es Jesus auch nicht anders gegangen ist. Und das finde ich ermutigend, dass man es nicht so sehr persönlich nimmt, sondern wirklich auch, wie Jesus sagt, ja klar, wir als Christen klagen vieles in dieser Welt an, was nicht nach Gottes Willen läuft. Natürlich stoßen wir auf Gegenwind. Also es ist auf der einen Seite, das hilft, weil es Jesus auch so gegangen ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir Gegenwind bekommen, weil das eben für Christen eine ganz normale Sache ist. Und dann eben vertraue auf Gottes Wege. Also wenn man auf Gottes Zeitplan hört, dann muss man ja auch auf seine Wege vertrauen. Oder also wenn man sich von Gott führen lässt, muss man auch darauf vertrauen, dass Gott es gut mit einem meint, dass er einen guten Zeitplan hat. Weil manchmal können wir an Gottes Zeitplan verzweifeln. Wenn wir beten und es passiert irgendwie nichts, dann können wir nicht verstehen, warum Gott scheinbar hier nichts tut. Warum greift er nicht ein? Warum ist hier noch nicht die Zeit da? Oder was sind seine Gründe? Und da könnten wir wirklich manchmal, wenn man in Notlagen ist, daran verzweifeln. Ich kenne seine Gründe für viele Sachen auch nicht, wo Dinge passieren und ich stehe fraglos da und denke mir, warum ist das jetzt so passiert? Naja, was ich weiß, dass Gott viel weiser und viel schlauer ist als ich. Er weiß mehr als ich und er ist gütiger. Er hat auch mehr Liebe zu mir und zu meinen Mitmenschen, als ich es habe. Von daher, wenn ich Gott nicht verstehen kann, dann kann ich ihn bitten, es mir zu erklären, aber unterm Strich bleibt auch manchmal nichts anderes übrig, als einfach an Gott und seinem guten Wesen festzuhalten, auf seinen Plan vertrauen. Von daher, wenn du manchmal an Gottes Wegen und an seinem Zeitplan verzweifelst, halte fest an Gott, der dich liebt und weiß, was wirklich gut für dich ist. Halte fest an ihm. Es geht jetzt weiter. Jesus geht eben zu diesem Fest. Da heißt es, nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, er verführt die Leute. Also Jesus geht jetzt quasi heimlich hin, er tritt nicht öffentlich auf und die Leute fragen sich, wo steckt er? Allein das zeigt schon, wie Jesus polarisiert. Irgendwie fangen die Leute an zu tuscheln, wo ist er jetzt? Manche sagen, oh, der Mann ist richtig super, den brauchen wir. Die anderen sagen, nee, das ist ein Irrlehrer, der verführt uns, der ist überhaupt nicht gut. Die Meinungen gehen da sehr auseinander. Interessant ist auch, dass die Leute sich nicht trauen, es öffentlich zu äußern. Also sich öffentlich irgendwie zu Jesus zu bekennen oder eben nicht, ist eine sehr heikle Sache. Interessant finde ich aber, dass hier nicht steht, dass jemand gesagt hätte, weiß nicht, eigentlich ist es mir wurscht. Wenn es um Jesus geht, dann haben die Leute plötzlich irgendwie eine Meinung. Weiß nicht, also ich habe das schon oft erlebt, wenn man über Gott spricht, dann sind viele noch ganz dabei. Ja, Gott ist gut und ja, der liebe Gott, den braucht man und so weiter. Aber wenn man sagt, du brauchst Jesus, dann haben die Leute oft ihre Meinung. Dann wird es irgendwie schon kritischer. Also man merkt auch hier damals im Text zu Jesu-Zeiten, dass die Leute sich positioniert haben. Aber auch heutzutage, also wenn es um Jesus geht, haben die Leute schon ihre Meinung. Bei Gott ist noch so diffus, vielleicht eine gute Kraft, irgendwie ist nicht alles irgendwie Gott und sonst was. Aber bei Jesus sagt man entweder, der hat gar nicht gelebt oder der war nur ein guter guter Mann, guter Lehrer oder wir sagen, er war der Sohn Gottes, er ist Gott selbst, aber da hat man irgendwie eine Meinung dazu. Die Lage spitzt sich hier zu. Das Fest, das lief jetzt schon ein paar Tage und Jesus fängt jetzt an, öffentlich zu reden. Da heißt es, doch niemand redete freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Aussage der Leute ein bisschen witzig. Also, dass sie sagen, ja, woher kennt er die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Wenn man überlegt, wen sie da vor sich haben, dass er derjenige ist, der Urheber dieser Schriften ist, dass er Gott selbst ist, dass er alles weiß, dass er schon vor dieser ganzen Welt schon da war und alles geschaffen hat. Von ihm kommt alles, zu ihm läuft alles hin. Und dann sagen die Leute, er hat doch nicht studiert. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es, die Leute, die verfehlen hier so sehr das, was Jesus eigentlich ist, was ihn ausmacht. Das irgendwie verstehen die das gar nicht so richtig, wen sie da eigentlich vor sich haben. Aber natürlich, aus menschlicher Sicht verstehe ich es auch, dass sie sagen, er hat keine Rabbinerschule besucht, keine Ahnung, woher er auf einmal das ganze Zeug hat, woher er sich so gut auskennt und so weiter. Naja, ich denke, Jesus war ja wirklich Gott selbst, aber er war auch Mensch. Also ich glaube schon, dass er nicht bei Geburt schon die ganze Bibel auswendig gekannt hat, sondern ich glaube auch, dass Jesus viel Zeit mit Gottes Wort verbringen musste. Dass Jesus viel Zeit damit verbracht hat, darüber nachzudenken, es auswendig zu lernen, Zusammenhänge zu finden, weil ich glaube, als Mensch hat er sich ja limitiert. Er hat ja bewusst auf diese Allwissenheit auch ein Stück weit verzichtet. Wir sehen, das vermischt sich manchmal, dass Jesus dann doch Dinge weiß und kennt, die übernatürlich sind, die nur Gott wissen kann. Aber es ist eben auch in der Bibel davon die Rede, dass Jesus aufwächst und in der Erkenntnis zunimmt. Also es ist beides irgendwie. Von daher denke ich, ja, er hatte göttlichen Einblick in die Schrift, aber ich denke, er musste sich auch, wie wir, manchmal einfach hinsetzen und lernen und die Bibel studieren, darüber nachdenken. Von daher geht es jetzt weiter. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Also Jesus sagt klar, dass die Lehre vom Vater kommt. Also wie immer macht Jesus sich als Mensch von Gott, dem Vater, abhängig. Und Jesus gibt ihnen auch einen Test. Genau, hier noch, bleibe nah bei seinem Wort. Jesus gibt den Menschen einen Test. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also das ist der Test, den Jesus den Menschen gibt. Wir Menschen haben verschiedene Arten von Tests. Da gibt es zum Beispiel den Schultest, wo man eine Probe schreibt und der Lehrer testet das Wissen des Schülers. Dann gibt es den Corona-Test. Da bin ich froh, dass diese Zeiten auch weniger geworden sind mit den ganzen Testereien. Aber der Test, der sagt dir, ob du Corona hast oder nicht. Und dann gibt es zum Beispiel den Sehtest beim Augenarzt. Ich habe schlechte Augen, für mich sind solche Tests nicht so schön. Aber dieser Test ist zum Beispiel dafür da, dass man sehen kann, wie gut sieht denn ein Mensch. Und Jesus gibt hier einen Test, um rauszufinden, sind denn seine Worte von Gott oder hat er die sich selber aus den Fingern gezogen. Und Jesus sagt hier, ja, prüft es doch. Also wenn jemand den Willen Gottes tun will, dann wird er erkennen, ob die Lehre von Gott ist. Also seine Worte bewähren sich in der Praxis. Wer nach seinen Worten lebt, der merkt, dass da was dran ist. Der merkt, dass es keine Worte von irgendeinem Gelehrten sind, sondern von Gott selbst. Hier haben wir eine wunderbare Verheißung für alle, die ernsthaft nach der Wahrheit suchen. Wenn man ehrlich ist und wirklich die Wahrheit sucht, wirklich Gott sucht, dann wird sich Gott auch einem offenbaren. Und hier zeigt eben auch, dass Jesus auf das Gehorsam seinen Worten gegenüber ja ein Weg ist, der auch zur Erkenntnis eben führt. Er sagt, tut das und ihr werdet merken, das kommt von Gott. Weiter legitimiert er sich ein Stück weit mehr, indem er eigentlich eine ganz allgemeine Aussage trifft. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Also, wer nicht einfach nur sich selber darstellen will, wer nicht seine eigene Ehre sucht und nicht aus sich selber redet, sondern Gottes Ehre sucht, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Also das ist so ein bisschen der zweite Test, den Jesus hier den Leuten gibt, dass er sagt, also wer ganz selbstlos Gottes Worte predigt, der hat keine Ungerechtigkeit, der ist gerecht. Und letzten Endes ist die Frage, wer ist denn eigentlich zu 100% so, dass man nur Gottes Worte predigt, dass man zu 0% seine eigene Ehre sucht? Das kann nur Jesus von sich sagen. Also er hat wirklich die Ehre des Vaters gesucht und in ihm ist keine Ungerechtigkeit. Als Christen ist ja Jesus unser Vorbild und wir wollen so werden, wie Jesus ist. Von daher ist es auch gut für alle, die Gottes Wort verkündigen. Es ist eine Warnung, sich selber nicht gut darstellen zu wollen und eben so nah, wie es geht, an Gottes Wort zu sein. Ich meine, auch wer hier auf der Bühne etwas macht, ob man irgendwie singt oder ob man ein Zeugnis gibt, ob man predigt, ob man die Moderation hat oder auch ob man Kindergottesdienst macht oder sonst was, die Gefahr ist trotzdem immer da, dass man sich denkt, oh, ich ziehe jetzt ein schönes Hemd an, ich muss jetzt das schön machen, dass die Leute merken, oh, der hat's aber drauf. Also das will man nicht als Mensch, aber ich glaube, keiner kann es so ganz abschalten, dass wir als Menschen so weit sind, dass man sagt, ich strebe 100% nur die Ehre des Vaters an. Das ist unser Ziel, keine Frage. Aber als Menschen sind wir eben Menschen und schaffen es nicht. Und das ist eben das, dass dieser Test, den Jesus gibt, eigentlich diese allgemeine Aussage, trifft in der klaren Form nur auf Jesus zu. Aber für uns ist es trotzdem irgendwie wichtig auch zu sehen, dass wir nah bei Gottes Wort bleiben, dass man auch über uns vielleicht sagen kann, oh, woher kennt er sich so gut aus? Der ist doch gar kein Studierter. Also das ist irgendwie eine Ermutigung für alle, zu sagen, okay, ich lebe in Gottes Wort, ich kenne mich darin gut aus, weil nur wenn man sich darin gut auskennt, da kann man auch Gottes Worte reden. Wer Gottes Wort nicht kennt, kann es nicht gut weitergeben. Und natürlich auch, suche Gottes Ehre. Also ich finde hier diese Messlatte, die hier Jesus legt, ist für uns wirklich ein gutes Ziel. Ich denke auch, dass es gut ist, wenn man was vorbereitet, wenn man einen Dienst hat, dass man dafür betet, dass Gott einem seine Gedanken gibt, dass Gott durch einen spricht und dass man sich das nicht selber aus den Fingern saugt. Und es ist auch wichtig, dafür zu beten, dass man eine gute Herzenshaltung hat. Egal, was ihr für Gott macht, ist es gut, dafür zu beten, Herr, hilf mir, deine Ehre zu suchen und nicht meine. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 16a, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Und ich denke, das ist etwas, was wir brauchen. Wenn wir Leute sein wollen, die Gottes Worte predigen und nicht aus uns selber, wenn wir Leute sein wollen, in denen Gottes Wort irgendwie im Zentrum ist, dann müssen wir das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Also nah an der Bibel sein. Und als letztes führt Jesus ein weiteres Argument ins Feld. Da sagt er, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und doch tut keiner von euch das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz des Mose nicht übertreten wird, was zürmt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Also das ist eigentlich was der Grund, weswegen ihn die religiöse Führung irgendwie auch töten will, dass er eben den Sabbat scheinbar gebrochen hat. Es scheint so, als ob sich Jesus hier auf Johannes 5 beruft, wo er den Kranken, den Lahmen am Teich des Bethesda gesund gemacht hat. Und das war eben ein Grund, weswegen die jüdische Führung gesagt hat, der hat dann einen Kranken, der seit vielen Jahrzehnten krank ist, am Sabbat gesund gemacht. Das geht gar nicht. Und Jesus hält ihnen hier einen Spiegel vor. Und erstmal sagt er, ja, ihr tut eh nicht das Gesetz. Und dann blocken die Leute ab und sagen, ah, du bist doch verrückt, du hast einen Dämon, keiner will dich doch töten. Obwohl eigentlich sie wissen, ja, also es ist schon sehr gefährlich für Jesus hier. Aber Jesus sagt dann eben, ihr nehmt die Beschneidung so ernst, dass ihr trotz Sabbat die Beschneidung vornehmt. Also das ist euch so wichtig, dass ihr sagt, oh, es ist zwar Sabbat, aber wir machen es trotzdem. Weil es ein Gebot Gottes ist, weil er das vorgeschrieben hat. Und Jesus sagt dann, ja, wenn ihr diese kleine Sache macht, es ist ja medizinisch keine Riesensache, ihr macht diese kleine Sache und was seid ihr dann sauer auf mich, wenn ich den ganzen Menschen gesund mache? Also Jesus sagt dir quasi, dass diese Hilfeleistung, einen kranken Menschen gesund zu machen, ja irgendwie das Wichtigere ist. Wenn ihnen die Beschneidung so wichtig ist, dann müsste es ihnen eigentlich auch wichtig sein, dass ein Mensch so eine wunderbare Heilung erfährt. Also da hält Jesus quasi den Pharisäern den Spiegel vor, den Schriftgelehrten oder den Juden, hält den Spiegel vor und sagt, hey, ihr macht es genauso und nur weil ich sogar noch was Besseres mache, wollt ihr mich töten. Und zum Schluss ermahnt er eben und sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Er ermahnt eben zum Schluss nicht einfach nur oberflächlich, leichtfertig zu urteilen, sondern ein gerechtes Urteil. Wir Menschen sind gut darin, vorschnelle und oberflächliche Urteile zu fällen. Aber über was sollen sie urteilen? Ich denke, sie sollen darüber urteilen, wie sie zu Jesus stehen. Also das ist irgendwie das große Rahmenthema in diesem Text. Wie stehst du zu Jesus? Wer ist dieser Mensch für dich? Also diese Frage, die die Brüder bewegt hat, die sagen, wir glauben nicht an ihn. Die Frage, die die Menschen bewegt hat, die getuschelt haben, ist er gut, ist er schlecht? Das ist eigentlich die Rahmenfrage des Textes. Wer ist Jesus für dich? Wie stehst du zu ihm? Das ist eine Frage, die du persönlich beantworten musst. Die Halbbrüder von Jesus haben ihre Wahl getroffen. Zum Zeitpunkt dieses Textes waren sie nicht gläubig. Und sogar als Jesus gekreuzigt wurde, lesen wir nur von seiner Mutter. Und Jesus hat dann am Kreuz als zuständiger rechtlicher ältester Sohn von Maria, hat er die Verantwortung nicht einem seiner Brüder gegeben, sondern dem Jünger Johannes. Allein das zeigt schon, wenn er die Verantwortung für seine Eltern oder seine Mutter dann nicht seinen Brüdern gibt, sondern einem Fremden quasi, seinem Jünger, dann zeigt sich schon, meine Güte, da waren ganz schöne Spannungen in der Familie. Das war alles andere als eine heile Familie. Und die Brüder, die waren wirklich nicht gut, auf Jesus zu sprechen. Aber jetzt kommt es. Nach der Auferstehung kommt es zur Wende. In der Apostelgeschichte 1, Vers 14 heißt es, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also ein paar Seiten in der Bibel später merkt man plötzlich, aha, die Brüder, die gesagt haben, nee, glauben wir nicht, die sind auf einmal bei den Christen mit dabei und blieben beständig im Gebet und Flehen. Auf einmal sind sie vorne mit dabei. Der Judasbrief, der sehr wahrscheinlich von einem Bruder von Jesus geschrieben ist, der beginnt mit folgenden Worten. Judas, Knecht Jesu Christi. Das finde ich ja mal interessant, dass der Bruder von Jesus, der Halbbruder von Jesus, seinen Bruder, also die Beziehung sagt, ich bin sein Knecht, das ist mein Herr. Da ist ja irgendwas passiert. Und auch der Jakobusbrief, der ja auch wahrscheinlich vom anderen Bruder von Jesus geschrieben ist, fängt auch so an, Jakobus, Knecht und Gott, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Grüßt die 12 Stämme. Also da fängt er auch an, ja, Knecht Gottes, aber und des Herrn Jesus Christus. Also beide Brüder hier fangen so an, dass sie sagen, Jesus ist mein Herr. An ihn glauben wir, ich bin sein Knecht. Was ist passiert? In 1. Korinther 15 wird davon berichtet, dass der auferstandene Jesus einem Jakobus begegnet ist. Ja, ich denke, es ist der Bruder von Jesus. Er ist seinem Bruder begegnet. Also wenn man die Familie anschaut und sagt, was ist da passiert? Die haben im Streit gelebt und auf einmal stellen sie sich ganz hinter und unter Jesus. Was ist passiert? Sie sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Sie hatten eine Begegnung mit Christus als ihrem Herrn und Retter. Sie haben gemerkt, ja, es stimmt, Jesus ist der Messias, er ist der Retter. Und da waren sie plötzlich vorne mit dabei. Ist Jesus auch dein Herr und Retter? Wie stehst du zu ihm? Wenn du dir nicht sicher bist und darüber sprechen willst, komm gerne auf mich zu, ich warte nach dem Gottesdienst, warte ich noch ein paar Minuten hier vorne, können gerne darüber sprechen. Mich hat Jesus in diesem Text aufs Neue beeindruckt. Die Klarheit, die er seinen Brüdern gegenüber hatte und Klartext mit ihnen gesprochen hat, beeindruckt mich. Der Gehorsam, den er Gott gegenüber lebt, beeindruckt mich. Seine Bibelkenntnisse, die er nicht von der Universität gelernt hat, finde ich wirklich vorbildlich. Es beeindruckt mich und es ist mir ein Vorbild, dass er nicht seine eigene Ehre sucht, sondern die Ehre Gottes. Es ist mir ein Vorbild, dass er so nah an Gottes Wort ist, dass er sagt, er spricht die Worte Gottes. Dass er nach Gottes Zeitplan fragt, dass er auf Gottes Wege vertraut. Und auch die Tatsache, dass er am Sabbat einen Menschen gesund gemacht hat, obwohl er wusste, dass es riesige Probleme mit sich bringt, beeindruckt mich. Jesus ist einfach ein wunderbarer Herr und Retter. Amen.